gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann.
Herzlich willkommen zur 198. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am 10. September 2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Luftraumüberwachung und Aktivrente und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, die Gesamtsituation sieht so aus, dass alles fröhlich weiter vor sich hin eskaliert. Die Gesamtsituation muss bewältigt werden. Das mache ich zum Glück nicht alleine, sondern mit meinem Partner, mit meinem Podcast-Partner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, lieber Christopher. Ich denke, wir sind ja auch ein auf der Freudschen Lehre basierender Podcast. Insofern werde ich das mit dem Partner einfach mal mir überlegen, was du damit wohl gemeint hast. Ich fühle mich aber weniger beschämt als geschmeichelt.
Man muss aber auch schon dazu sagen, ich meine, wir sind ja jetzt irgendwie, ich vergesse immer genau,
wie lange wir zusammen sind.
Wir haben 2000, also erstens, wir kennen uns schon mal seit 10 Jahren. Das finde ich, ist schon an und für sich heutzutage in dieser kurzlebigen Zeit, die von Ghosten geprägt ist, ist es schon mal bemerkenswert, dass man jemanden 10 Jahre am Stück kennt.
Das wäre schön, wenn wir jetzt ein Soundboard hätten, ne?
Ja, und dann so, und dann hätten wir, dann Bromance. Seit 2018 machen wir diesen Podcast, das heißt seit mindestens 7 Jahren. Und ich finde, das ist schon auch ein krasses Projekt, wenn man das hinkriegt, über 7 Jahre kontinuierlich mindestens einmal im Monat, zweimal im Monat zu podcasten. Ich meine, das ist, wir haben ja mehr miteinander fast zu tun als mit den Menschen, mit denen wir zusammen leben oder so, ja. Das ist ja der Wahnsinn. Kennst du noch
Stimmt, die sehen wir auch nur ein bis zweimal im Monat.
Ja, kennst du noch diesen Kein-Pardon-Film mit Harpe Kerkeling und der Frau, die dann immer sagt, was wir machen, das ist der Wahnsinn. So, auf jeden Fall, es ist tatsächlich der Wahnsinn und ich finde schön, dass das so lange schon läuft. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch kein Wunder, dass mein Gehirn da gesagt hat, weißt du was, lässt du das Podcast einfach weg, sagst du mal einfach deinen Partner.
Ja.
So. Ulrich, was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wehner?
Ja, wir machen einen Podcast, wo sich zwei Männer unterhalten und sich selber manchmal auch lustig finden dabei. Und im Wesentlichen ist unsere Aufgabe aber die Emotionsregulierung durch faktenbasiertes Aufregen, um auf diese Weise die Gesamtsituation zu bewältigen. Damals schon.
Ja,
ja, so ist es. Manchmal kommentieren sich die Dinge auch von selbst.
Ja, das muss ich jetzt sagen müssen. Aber ich werde hier gerade abgelenkt, tut mir leid.
Macht nichts, ich übernehme das Steuer und wir kommen zu der Rubrik der Dinge, über die wir nicht reden. Nicht reden heißt, Dinge gezielt zu ignorieren und dadurch in ihrer Bedeutung zutreffend einzuordnen. Und
ja.
Das machen wir, damit ihr nicht darüber reden müsst. Und dann sind die nämlich auch weg. Und man darf sich davon nicht provozieren lassen.
Provokatieren
lassen, wenn der Herr Söder wieder, das müssen wir meines Erachtens auch noch honorieren, den Begriff des fetischhaften Wurstgefresses, den ich nach wie vor ausgesprochen gelungen finde. Hohe literarische Qualität. Ich kann mich nicht erinnern, wann in der Politik ein Also in der letzten Zeit, außer Joschka Fischer ist der Präsident, sie sind ein Arschloch, mal wieder ein so prägnanter Schuss abgegeben
worden ist. Er bringt es einfach auf den Punkt.
Long story short, man darf über dieses fetischhafte Wurstgefresse sich nicht den ganzen Tag aufregen. Es ist ja momentan die Debatte auch im Gange, so ein bisschen angestoßen von der Wochenzeitung Die Zeit, ob die Linken an ihrem Desaster, an ihrer Misere eigentlich selber schuld sind. Und die Ausgangsthese ist da, die Linken sind selber schuld, dass sie so ausgebremst werden und überall rechte Politik und rechte PolitikerInnen die Oberhand gewinnen.
Jetzt bin ich gespannt.
Weil sie die anderen mit ihrem, kurz gesagt, Wokismus und ihrem zwanghaften Hang zum Guten für alle so in die Lage versetzt hätten.
Ja, gezwungen haben quasi. Also das ist ja der,
Die Gegenbewegung ist sofort in Gang gesetzt worden.
Ja.
Und ich finde, eine der stichhaltigsten Sachen ist, dass dieser, ich nenne es mal der Einfachheit halber, dieser Wokismus-Vorwurf auch da gemacht wird, wo überhaupt nie jemand etwas, eine Woke-These überhaupt auch nur vertreten hat. Long story short, man darf es eben nicht machen, auf den Quatsch eingehen, sondern man redet kurz nicht drüber und dann ist man fertig.
Ja, dann ist man durch. Also jetzt hast du ja leider das Thema darauf gelenkt. Erstens wollte ich noch sagen, hatte ich so die Assoziation, während du geredet hast, wir sind so im Grunde genommen so dieser Kastorenbehälter. Da tut man diesen sehr strahlenden Müll, rein, dann macht man den Deckel drauf und dann ist er weg.
Ja, und dann guckt man allenfalls in 5000 Jahren da wieder rein.
In 5000 Jahren guckt man nochmal drauf und denkt sich, warum ist das so schön warm? Ja, zu dieser Wokismus-Geschichte muss ich zwei Sachen sagen oder eine vielleicht. Also erstens, das war ja auch der Grund, warum der Zweite Weltkrieg angefangen hat, ne? Das wissen ja die wenigsten Leute. Das war ja nicht so, dass die Nationalsozialisten eine menschenverachtende Ideologie vertreten haben und einen mörderischen Vernichtungskrieg über Europa gebracht haben. Nein, wenige Leute wissen, es waren Linke, die Adolf Hitler dazu provoziert haben, das alles dann so zu machen. Eigentlich war der Adi total nett. Und als er dann aber im ersten Gender Studies Seminar saß,
da wurde er auch einfach so derartig eingeengt, so wie er später eingekesselt wurde.
Da hat sich quasi der Überfall auf Polen, war da die natürliche Antwort drauf. Ja, also ich glaube, in dieser ironischen oder eher sarkastischen Überspitzung wird schon klar, was ich von dem Argument halte. Das ist halt so stichhaltig wie, meine Frau hat mich dazu gezwungen, dass ich sie schlage. Oder weiß ich nicht, wenn du nicht so einen kurzen Rock angehabt hättest, dann wärst du auch nicht vergewaltigt worden oder so. Ja, also das ist ja, im Englischen sagt man adding insult to injury. Das ist ja so eine beliebte Sportart, dass man dann den Rechtsruck, den vermeintlich Linken irgendwie zuschiebt. Klar gibt's auch, also klar geht mir Identitätspolitik auch auf den Senkel, insbesondere wenn es nur noch um so performative Identität geht und man und alle sich nur noch über ihre wahrgenommenen Mängel definieren. Aber es ist ja wirklich noch ein Unterschied zwischen, ich gucke mir das an und sag so, ja komm, das ist Quatsch, ich lasse mich dadurch nicht beeindrucken, oder ja, ich finde das jetzt so schlimm, ich muss jetzt alle Ausländer möglichst menschenunwürdig behandeln, ausweisen und ich möchte die Demokratie abschaffen. Also das muss man sich mal, das ist ja, wir reden ja auch immer, wenn es hier um Notwehr geht, um die Proportionalität. Und jetzt muss man sich tatsächlich die Frage stellen, ist die Abschaffung der Demokratie zum Beispiel oder die Mitgliedschaft in einer gesichert rechtsextremistischen Vereinigung, ist das die adäquate Antwort auf, wenn die Cordula dich darum bittet, das Binnen-I zu benutzen oder so, ja?
Freue mich, dass dieses Stichwort dich auch inspiriert hat.
Inspiriert ist ganz gut, ja.
Ich will noch mal kurz nur sagen, dass ich, egal, natürlich, auch wenn die Linke nicht daran schuld ist, dass die Rechte zu stark wird, sollte man dennoch davon Abstand nehmen, über diese deppenhaften Wurstgefresse-Stöckchen zu springen. Und deshalb, ich habe es ja nur verwendet, um die Kategorie des Nicht-Drüber-Redens allen noch einmal zu erläutern, die bei der einen oder anderen der letzten 197 Folgen nicht dabei waren. So, also, worüber reden wir nicht? So,
heute reden wir nicht über, ich habe mir das hier aufgeschrieben, und zwar rechtsextremer Vollseppel, der sich als Frau ausgibt und auf der Flucht ist.
Ja,
das und auf der Flucht ist kam von mir.
An der von dir gewählten Überschrift kann man auch sehr schön nachvollziehen, diese Trennung zwischen Faktum und Meinung dem Wort Vollseppel. Ja, inzwischen mit Namen Marla Svenja Liebig, ein sächsischer Rechtsextremist, der oder die Person jedenfalls dann zum Haftantritt auf die glorreiche Idee gekommen ist, bei der zuständigen Behörde die Geschlechtsidentität ändern zu lassen. Er hat dann gesagt,
er hat den Geschlechtseintrag wechseln lassen.
Das ist ja etwas liberalisiert worden oder, um es wertfreier zu sagen, einfacher geworden, und man muss nicht mehr fünf Ärzten nackt ins Gesicht springen und dabei sagen, ich bin eine Frau oder ich bin ein Mann, sozusagen einen Probekoitus vorm Gutachter hinlegen. Der Hintergrund ist
das
vielleicht
war
jetzt
tatsächlich
gar nicht so
sehr entwürdigend.
So ist das. Das habe ich versucht, dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass man
das
nackt
mal auch zum
vor einem
bringen.
Gutachter steht und dann einen Probokoitus abliefert. Es ist schön. Ja, das soll galt als erniedrigend. Zu Recht. So, das ist also sehr, sehr stark vereinfacht worden. Auch eben, um diese Erniedrigung zu verhindern und natürlich in der Annahme, dass das Missbrauchspotenzial vergleichsweise gering ist. Und
ja, weil du es auch nur einmal im Jahr machen kannst.
Du kannst also nicht, wenn bestimmte Sauna-Regelung ist, also nur Frauen, nur Männer, das jede Woche anpassen. Das ist also quasi.
Und es gibt auch schon im Gesetz Ausnahmen, zum Beispiel, du kannst jetzt, wenn der Verteidigungsfall ausgerufen wird, kannst du dich jetzt nicht plötzlich zur Frau machen, beziehungsweise kannst du machen, aber dann gilt es nicht. Ich glaube, da ist die Regelung, alles, was 3 Monate vorher passiert ist, vor dem Ausrufen des Verteidigungsfalles, gilt dann nicht mehr.
Jedenfalls diese Person.
Der Spiegel nennt sie übrigens noch, ja, tut mir leid, dass ich sie unterbreche, aber ich finde das schon wichtig. Der Spiegel nennt ihn weiterhin beim männlichen Namen, und die haben da auch gegen den Diebig gewonnen. Fand ich auch sehr stichhaltig, die Argumentation. Das Gericht ist dem ja dann auch gefolgt in einem äußerungsrechtlichen Verfahren, nämlich, dass das Gericht gesagt hat, ja, es ist davon auszugehen, dass der gutste Herr Liebig das nicht gemacht hat, um da jetzt irgendwie seine wahre Geschlechteridentität auszuleben, sondern weil er damit die Behörden und jetzt dieses neue Gesetz, müsste ich jetzt nachgucken. Auf jeden Fall die Änderung dieses Gesetzes wolle er damit bloßstellen, und von daher wäre es auch schon in Ordnung, ihn weiterhin beim männlichen Pronomen und Namen zu benennen.
Okay, das machen wir jetzt auch dementsprechend. Herr Liebig.
Ja.
Herr Liebig, also mit Änderung des Geschlechtseintrages und so dieses Superschlaue, weil er dann davon ausgeht, sich, und das haben die dann auch gemacht, sich zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt in den Frauenteil geladen zu werden.
Ja.
Er hat aber also nicht nur diesen unglaublich tollen Stunt hingelegt, seinen Geschlechtseintrag ändern zu lassen, sondern ist dann auch trotzdem nicht zum Haftantritt erschienen.
So. Und kam sich dabei, glaube ich, auch extrem clever vor, weil dann auf seinem Twitter-Account noch so komische Tweets abgesetzt worden sind mit Liebesgrüße aus Moskau und so. Also man kann davon ausgehen, dass der Gutste...
Also der hat einen totalen Knall. Das ist ein totaler...
Ja, ja.
Also erkennbar, das kann man auch an dem Foto, das er dann gepostet hat, ablesen. Der ist eine Knalltüte sondergleichen, der selbst in seinen Straftaten, deren wegen er verfolgt wird, also hat er auch nichts richtig auf die Reihe gekriegt. Das ist einfach nur so ein bisschen Rumgestänkere. So, und warum muss man über den schweigen? Weil wegen dieser erwiesenen Knalltüte gehen jetzt Politiker, einschließlich unseres großartigen Innenministers, hin und fordern eine Reform des Selbstbestimmungsgesetzes. Und der hat es sogar angekündigt, der Herr Dobrindt. als wäre das jetzt hier der Punkt, an dem man merkt, das hat ja Missbrauchspotenzial. Das ist der Grund, warum man über sowas wirklich nicht redet, dass man sich von so einem Typen das Thema vorgeben lässt und darauf auch noch reagiert. Da macht man sich zu einem Seppel. Vergleichbar großen Seppel, wie dieser Ausgangsseppel es ist.
Ja.
Und das andere ist...
Ja, don't be a Seppel.
Und das andere ist, das ist zwar vereinfacht worden, erleichtert worden, aber es ist mir, ich bin vollkommen sicher, dass es da auch natürlich einen Missbrauchsschutz gibt. Und ein evidenter Missbrauch, da musst du den Geschlechtseintrag auch nicht ändern. Was du jedenfalls machen kannst, ist, du kannst es dann mal versuchen, wenn da so ein Seppel kommt, sagst, nee, wir ändern das nicht, klag doch. Leg doch Widerspruch ein. Ich lehne das ab wegen offensichtlicher
Blödigkeit,
schlechterdings nicht verborgener Idiotie bei dir, Herr Liebig. Wenn du das unbedingt willst, dann leg jetzt hier Widerspruch ein und dann kannst du schön zum Verwaltungsgericht damit gehen. Ja. Und dann legst du uns das trotzdem mal da. So, aber das ist dann wieder, da saßen dann wahrscheinlich, jetzt kommt so ein bisschen, es ist nicht ganz fair, aber ich vermute trotzdem richtig, saßen da irgend so eine sächsische Behörde und vertreten durch so einen, der sowieso schon verloren ist an die AfD, hat gesagt, ja, das muss man jetzt ja machen und kann ich ja nichts machen, steht ja jetzt so im Gesetz.
Ja, war wahrscheinlich ein Kamerad.
Und dass sie den dann auch noch da in dem diesen Triumph in geben, in den Frauenknast, genau, das war der Fachbegriff, der mir fehlte, in den Frauenknast geladen zu werden, das ist einfach ganz, ganz furchtbar, ist das, und einfach nicht hinzunehmen. Bei dieser Gelegenheit, Mikroexkurs, hat sich nämlich die Süddeutsche Zeitung hat sich einfach dem Thema Frauenknast ein bisschen gewidmet und darauf hingewiesen, dass in Deutschland 6% der Gefängnispopulation von Frauen gestellt werden. Der Rest sind alles Männer.
Da redet auch niemand drüber.
Ja, und obendrein noch typischerweise kürzere Haftstrafen.
Ja.
Natürlich, also es ist jetzt intuitiv, kommt man auch so drauf, muss man nicht tief in die Statistik einsteigen, viel weniger Gewaltdelikte, wesentlich höhere psychische Belastung und, was auch interessant, sehr viele Kinder, die natürlich dann da mit versorgt werden müssen und auch vergleichsweise hohe Zahl von Geburten in Justizvollzugsanstalten. Pro Jahr mehr als 40 Kinder kommen im Gefängnis zur Welt wahrscheinlich. Man kann das in Deutschland alles nicht so richtig feststellen, weil es ja für nichts eine vernünftige Statistik gibt.
Ja.
Gerade beim Justizvollzug ist ja Ländersache, wissen wir das läuft alles super und man lässt sich da von Herrn Liebig, lässt man sich da, ich weiß, ich kann mit der Metapher, ich kann sie verwenden, aber ich weiß gar nicht, wo sie herkommt, ins Boxhorn jagen. Das macht man nicht, da redet man nicht mehr drüber.
Ja.
Boing.
Ja, es ist boing. Es ist erkennbar doof, wie du es gesagt hast. Und es ist mir, als kurz davor warst, ist mir das auch eingefallen, ja, warum haben die dem denn eigentlich nicht einfach gesagt, hör mal, mach doch, aber also da musst du halt klagen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es in diesem Gesetz auch noch immer einen Teil gibt, wo irgendwas drinsteht wie, naja, also wenn ihr den Eindruck habt, dass halt nur so ein Quatsch ist, dann macht das halt mal nicht, ne? So. Ansonsten ist das, und das war mir auch wichtig, nochmal zu sagen, ansonsten ist das Selbstbestimmungsgesetz da ein großer Schritt, wie ich finde, in die richtige Richtung, weil, ja, die Leute nicht mehr sich da nackig machen müssen, nicht mehr. Also, es ist tatsächlich so gewesen, dass die dann auch da zu ihren sexuellen Präferenzen befragt worden sind und alles Mögliche. Und also, das finde ich, ist dann doch so ein bisschen, ja, schräg und grenzwertig, und das ist gut, dass das jetzt so geregelt ist. Und aber der Witz ist ja der Dobrindt greift das ja auf, weil er das Gesetz selber blöd findet und weil das dann ein willkommener Anlass ist, wie es so schön heißt. Es gibt ja auch andere Sachen, wo irgendwelche Gesetzeslücken ausgenutzt werden, weiß ich nicht, Cum-Ex oder so, ja. Ich glaube, da war Dobrindt nicht ganz vorne mit dabei zu fordern, hey, wie wär's denn, wenn man nochmal
wenn wir das hier, da müssen wir das Schlupfloch jetzt sofort schließen. Das ist, es geht ja gar nicht. So, ne, auf sowas kommt er dann, auf sowas kommt er dann nicht. Und ja, ich meine, was für eine Lusche, dass er dann noch nicht mal im Frauenknast die Haft antritt. Also ich stelle mir das jetzt auch nicht schön vor, aber mitgehangen, mitgefangen, wenn du sowas machst, dann musst du den Witz natürlich auch zu Ende spielen. Sonst werfen dir zu Recht alle vor, dass du halt einfach eine feige Sau bist. Das Schöne ist ja, wir können den Liebig jetzt hier im Podcast richtig geil schön beleidigen, weil
soll
er doch mal eine einstweilige Verfügung beantragen mit der ladungsfähigen Anschrift. Das nehme ich doch gerne in Kauf, dass er sich dann da.
Und dann haben wir ihn.
Offenbar, dann haben wir ihn. Dann habe ich dich. Und dann mache ich dich fertig mit meinem Geld. So, also, worüber wir nicht reden. Ja,
wir haben ja noch einen Kandidaten.
Ja, was denn? Den Wurstfetischisten? Nee.
Eine erfolgreiche Bewerbung zum Nicht-drüber-reden abgegeben hat. Das müssten wir deshalb tun, weil es gewissermaßen ja unser Innenminister ist, nämlich Herbert Reul, 73 CDU. 73.
Ach so, ja.
Und der bereitet sich auf die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen vor, die in gar nicht allzu langer Zeit stattfinden werden. Die Midterms. Ja, ist schon 200 Tage her, dem ist dann eingefallen, dass man die Kriminalstatistik doch nochmal ein bisschen verfeinern sollte. Kriminalstatistik sollte jetzt auch noch ausweisen die doppelten Staatsangehörigkeiten. Also zum Beispiel, wenn jemand, ein junger Deutscher, der gleichzeitig einen griechischen Pass hat. Das war kurioserweise war das eines der Hauptbeispiele.
Ja, und man kennt sie.
Die
Germano-Griechen.
Die Germano-Griechen. Das ist es ist also eigentlich das Problem Nummer eins. Auch immer wieder, die Bevölkerung besonders in Sorge? Germano-Griechen.
Ja.
Militante Germano-Griechen. Also das wollte er jetzt irgendwie dann da einführen im Land Nordrhein-Westfalen. Polizeistatistik auch immer die Segnungen des Föderalismus. Das kann dann halt da so ein Innenminister eines Bundeslandes
beschließen,
anordnen. Und dann ändert der da den Schlüssel und dann
kreuzt gilt das meiner Kenntnis nach ab sofort.
Unverzüglich. Und dann kreuzt da so ein lustloser Polizeihauptmeister dann bei Entgegennahme der Strafanzeige, nachdem er sie mit seiner Schreibmaschine ausgefüllt hat, den Bogen, dann kreuzt er da an für die polizeiliche Kriminalstatistik, gibt er die Deliktsart an, hat da auch eine Trefferquote von etwa 60%. Und dann gibt er da noch an Staatsangehörigkeit Deutsch-Griechisch. Halleluja, muss man sagen. Halleluja. Über so einen Quatsch, das war dann auch tatsächlich.
Wir haben zum Glück keine anderen Probleme.
Hat es sehr deutlich in die Nachrichten geschafft. Also mindestens einen Tag rauf und runter gelaufen. Und abgesehen davon, dass das auch genau der Punkt ist, den man der AfD ja vorwirft und auf den man nicht zuletzt die Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit stützt, dass man die deutschen Staatsbürger in zwei Klassen oder mehr Klassen einteilt. Dass man halt, hier diese Germano-Griechen, so richtig koscher, sagt man dann auch noch obendrein, so richtig koscher bist du mir nicht. Du bist nicht halal, du Germano-Grieche, du. Und dann fahren wir mal hier schön ein, fahren ohne Fahrerlaubnis unter Germano-Griechen.
Lag bestimmt an den Griechen.
Ganz Beförderungsunterschleichung. Da liegen allerdings die Germano-Spanier ganz weit vorne. Also Herbert Reul.
Der Reul kommt dann wahrscheinlich auch immer direkt mit der Schieblehre raus, um mal so ein bisschen das Verhältnis von Kind zu Stirn zu vermessen.
Ja, der neue Reul, das Handbuch der Phrenologie.
Er ist
uns ein Reul, der Mann, ein Reul mit so einem Quatsch.
Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ja gerade so ein bisschen lustige Erfahrungen mit einem, also es ist tatsächlich ein bisschen lustig.
Lustige das ist ja Erfahrung die höchste Stufe von lustig.
Mit der Justiz in NRW habe als Betroffener. Und
ich kann das, was du da gesagt hast mit der Schreibmaschine und so, das kann ich nur bestätigen. Also die Polizei in NRW, die musst du zum Jagen tragen. Das ist tatsächlich sehr, sehr
auf der Olympia traurig. Hackt er das dann da ein. L-A-U-E-R. Wie war der Vorname nochmal?
Es ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Es hat auch viele Züge von diesem Bürokratie-Ding da bei Asterix und die 100 Aufgaben oder wie dieser Comic heißt. Also es ist wirklich nicht cool.
Ja, toll. Auch so eine Statistik. Ja, es ist auf so vielen Ebenen so daneben. Es ist gut, dass es dann auch wieder in die Kiste gekommen ist. Es erstaunt in den Castor. Es erstaunt einfach schon, dass so ein Quatschthema es über mindestens einen Tag schafft, in fünfminütigen Nachrichten genannt zu werden.
Ja, ein komplettes Non-Thema. Ja.
Völliger Schwachsinn. Ja, also so, haben wir nicht drüber geredet. Ja. Ist weg. Tschüss,
Sikowski. Nie wieder drüber reden. An dieser Stelle der Hinweis, ich habe es in den letzten Podcasts immer vergessen, ich weiß gar nicht warum. An dieser Stelle nochmal den Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Und ich freue mich auch total darüber, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Lauer und Wena Plus nennt sich das Ganze. Man kriegt den Podcast ein bisschen früher und mit Kapitelmarken. Ich habe mir überlegt, vielleicht könnten wir auch mal für Abonnenten so ein Q&A machen, Questions and Answers, wo die HörerInnen uns die Dinge fragen, die ihnen schon immer mal unter den Nägeln gebrannt haben. Fände ich eigentlich ganz witzig, dass man auch mal ein bisschen was mit der Community
also
macht.
Also du würdest dir dann überlegen, dass eine Frage lautet, kann man euch eigentlich unterstützen?
Kann man euch eigentlich
Antwort ja.
Ja, danke für diese Frage. Nein, aber es kann ja sein, dass Leute zum Beispiel Fragen zu deinem Alltag als Strafverteidiger haben. Ich meine, wir würden jetzt keinen Podcast machen, wo dann Rechtsberatung stattfindet oder so. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Aber weiß ich nicht, das kann ja sowas sein wie, Ulrich, was war dein dümmster Fall, den du jemals hattest?
Herbert Reul.
So, jedenfalls. Also, man kann diesen Podcast unterstützen und bei allen, die diesen Podcast unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Kommen wir zum einem Thema.
Zum Aufmacher.
das ja gar nicht mal so schön ist, nämlich in dieser Nacht, ich glaube heute 23 Uhr Ortszeit, sind über 20 Drohnen, russische Drohnen, die von Belarus aus gestartet worden sind, in den polnischen Luftraum eingedrungen. Und die polnische Luftwaffe und Flugabwehr hat dann, ich glaube, 8 von diesen Dingern abgeschossen. Also es waren auch scharfe Drohnen, das waren also keine... Also Drohnenkrieg ist ja auch was ganz Eigenes. Es gibt dann ja es gibt Drohnen, die sind zum Auskundschaften da. Es gibt Drohnen, die sind Decoys. Also wie sagt man denn im Deutschen? Da fällt mir jetzt gerade nicht der Name ein. Tauschkörper vielleicht. Also Drohnen, die dann gar nicht bewaffnet sind, aber die man dann die gegnerische Luftabwehr trotzdem abschießen muss, weil sie es nicht 100% wissen. Also Luftabwehr ein bisschen. Und es waren aber auch tatsächlich scharfe Shahed-Drohnen dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, gar nicht mal so gut, weil was da im Moment zu passieren zu scheint, ist, dass Russland da systematisch die NATO-Ostflanke, wie es so schön heißt,
testet.
So ein bisschen piekst, testet, guckt, wie da die Reaktionszeiten sind, was da alles so mobilisiert wird. Also das ist schon auch so eine Art der hybriden Kriegsführung, wo man erstmal so guckt, okay, wie reagiert denn der Feind eigentlich, und das ist gar nicht mal so gut, denn ja, wir wissen ja alle, worauf das hinausläuft. Also ich zumindest weiß, worauf das hinausläuft. Die osteuropäischen Staaten und die baltischen Staaten sagen es ja schon im Grunde genommen, seit sie Mitglied der EU sind, dass da Russland jetzt nicht so wahnsinniger verlässlicher Partner ist und man irgendwie davon ausgeht, dass sie da irgendwie ihre imperialistischen Fantasien weiter verfolgen werden. Und also ja, ich finde, dafür, was da passiert ist, sind mir persönlich die Reaktionen zu verhalten, ist mir auch die Antwort zu verhalten, weil ich nehme im Moment keine wahr.
Also alle sind natürlich sehr entsetzt und sagen, ja, also das wird nicht toleriert, diese Verletzung des Luftraums und oh ja, das geht gar nicht klar und könnt ihr ja nicht machen und so. Die Russen sagen so, ja, war halt ein Versehen, wir wollten da eigentlich gar nicht durch den Luftraum fliegen und so. Und ja,
das zeigt in meinen Augen das ganze Dilemma da mit dem Ukraine-Krieg, dass es da Europa noch immer nicht schafft, die Ukraine in einer Art zu unterstützen, dass sie auch tatsächlich in der Lage sind, diesen Krieg zu gewinnen. Also es ist immer genug, um irgendwie die Russen bei der Stange zu halten, ja, und sich zu verteidigen, aber es ist nie genug, damit die Ukraine mal in die Offensive geht und Russland so sehr unter Druck setzt, dass die Russen sagen, ja, nee, dann halt nicht, dann ziehen wir uns halt zurück. Und ich persönlich, wenn ich jetzt raten müsste, ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten noch mehr solcher Provokationen sehen werden, weil ich denke, dass es den Russen schlussendlich auch darum geht zu sehen, wie werden sich die USA verhalten. Und wie wird sich Donald Trump, Wladimir Putins Mann im Weißen Haus, wie wird er sich verhalten? Und das ist alles, ja, hatte ich jetzt nicht auf der Bingo-Karte für die zweite Hälfte meines Lebens die Perspektive, dass es da nochmal zu einem, ja, bewaffneten Konflikt zwischen Russland und europäischen Staaten kommt. Was natürlich auch jetzt schon wieder ein total bescheuerter Satz von mir war, weil Ukraine wird ja seit 10 Jahren von Russland angegriffen. Georgien wurde 2008 von Russland angegriffen. Ja, gar nicht mal so gut. Und ja, ich weiß nicht, Ulrich, was macht das mit dir?
Was es jedenfalls nicht macht, ist mich überraschen, dass Russland solche Sachen macht, ist, glaube ich, für kaum jemanden über dem Lebensalter von 2 Jahren eine Überraschung. Das heißt, erwartungsgemäß fangen diese Spielchen, ein bisschen euphemistisch, Spielchen jetzt an jedenfalls. Das werden wir ja dann im Baltikum auch sehr bald sehen, dass dann da immer so mal ab und zu so irgendein Flugobjekt sich da vertut und mal im fremden Luftraum unterwegs ist. Ja, das ist nicht schön. Das führt auch tatsächlich langsam zu einem erheblichen Unwohlsein. Gleichzeitig ist diese Nachricht, greift weniger Raum als Herbert Reuls Vorschlag, die Kriminalstatistik in Nordrhein-Westfalen zu erweitern. Das ist bedauerlich und eine ziemliche Fehlallokation. Es zeigt auch wirklich sehr, sehr schmerzhaft, dass die USA völlig raus sind durch ihren glorreichen Oberclown, Clown in Chief, völlig raus sind, in irgendeiner Weise regelnd da einzugreifen oder überhaupt auch nur was Sinnvolles dazu zu sagen. Also die USA, vertreten durch ihren Präsidenten, so-called President, und die sich da einfach jetzt nur äußern und keiner weiß, ist überhaupt nichts dahinter, null Substanz hinter so einer Verurteilung. Was soll man da auch an Substanz erwarten, wenn da jemand ist, der also dann das 37. Ultimatum stellen würde und das ergebnislos dann verstreichen lassen würde? Das ist nicht schön. Das zeigt, dass man da auch ein bisschen, glaube ich, schneller sich vorbereiten muss als schneller als langsam. Und das ist ja auch immer ich jedenfalls würde mich nicht als Außen- und Sicherheitspolitiker Experte bezeichnen. Ja. Was mich sehr stutzig macht, das ist so eine extreme Vereinfachung, scheint es mir zu sein, die Berechnung, wann Russland denn in der Lage ist, einen NATO-Staat anzugreifen.
Ja.
Wo dann sagt, spätestens 2028 ist es soweit. auch als Nicht-Sicherheitsexperte muss ich sagen, es ist jetzt schon so weit, dass sie jedenfalls extrem provozieren können und solche Nummern und auch mal austesten. Und der hat ja auch nichts anderes zu tun als Krieg führen, der Wladimir.
Ja.
Ja, ab und zu lässt er sich dann mal irgendwie hofieren vom US-Präsidenten. Also ganz, ganz furchtbar. Insofern sind diese Drohnen in Polen und jeder, der von Berlin aus schon mal nach Polen gefahren ist, weiß, Polen is not very far away from here.
Ja.
Ja, wie du es so schön gesagt hattest, das hatten wir jedenfalls ganz, ganz lange nicht auf der Bingo-Card, dass Kriegsgefahr vor der Haustür bestehen könnte. Tja, Drohnen in Polen.
Ja, es versaut einem
auf jeden Fall. Ist nicht gut für die Stimmung.
Die gute Laune. Aber was mir viel mehr die gute Laune versaut, ist ja die Reaktion Deutschlands und auch der NATO. Weißt du, da werden so Pressemitteilungen rausgehalten. Es wird alles scharf verurteilt und so. Und der Russe lacht sich kaputt. Also ich würde ja als allererstes, würde ich ja dann auch nochmal irgendwie schauen, dass da irgendwelche Dinge zufällig in den belarussischen Luftraum fliegen. Ah, sorry, versehen. Und wäre ja schade, wenn irgendwelche NATO-Jets irgendwelche Bomben auf irgendeinem belarussischen Feld verlieren würden oder so. Ja, also ich finde, man muss da schon irgendwie kreativ sein. Ich verstehe auch zum Beispiel nicht, warum man da die ganzen russischen Milliarden, die es da in Europa gibt, noch nicht eingefroren hat und den Ukrainern gegeben hat, schon mal als Reparationszahlen. Ja, ich verstehe da so vieles nicht. Ich verstehe auch nicht, warum das so lange dauert. Weißt du, Deutschland ist irgendwie einer der größten Rüstungsexporteure der Welt. Ja. Und gleichzeitig kriegen wir es irgendwie nicht hin, die Ukraine da ordentlich mit Artilleriemunition zu versorgen und so, ja. Was soll der Scheiß, ja? Muss man mal einfach an der Stelle sagen. Ich finde es auch sehr traurig für die Menschen in der Ukraine. Ich sehe ja immer ich folge ja genug Accounts, die dann immer twittern, wer jetzt diese Nacht an Zivilisten ermordet worden sind. Kinder, junge Mädchen, ganze Familien, wo die Eltern dann vor irgendeinem Trümmerhaufen sitzen und dann komplett zusammenbrechen, wenn die Hilfskräfte endlich die toten Kinder aus den Trümmern rausgeholt haben und so. Da fehlen einem echt die Worte, mit welcher, sag ich halt mal, Gelassenheit dann europäische Politiker, aber insbesondere auch deutsche Politiker, ja, so tun, als gäbe es da verschiedene Möglichkeiten, immer dieser Scheiß, mit dem man darf das jetzt nicht eskalieren. Da hat man ja gesehen, was 3 Jahre man darf das jetzt nicht eskalieren gebracht hat. Die Russen fühlen sich schon so sicher, dass sie mal bewaffnete Drohnen über in den polnischen Luftraum reinschicken und sagen, ja, war ja gar nicht so gemeint. Verstehe ich nicht. Es ist auf ganz vielen Ebenen sehr unbefriedigend und macht mich auch ein bisschen mehr aggressiv, weil das eigentlich nicht so funktionieren sollte, wie es gerade läuft.
Ja, so ist es.
Ja, aber hey, ich meine, dann werden noch 20 Zeitenwendenreden gehalten und so. Und ich bin mir auch fest davon überzeugt, dass wenn bewaffnete russische Drohnen in den deutschen Luftraum eindringen und hier irgendwo explodieren,
wird man immer noch sich sehr gezielt ums Bürgergeld kümmern. Ne?
Ja, wird Michael Kretschmann auch immer sagen, deutsche Truppen in der Ukraine, das darf kein Thema sein. Und das ist alles. Aber vielleicht, ich meine, es passt auch gut in die Zeit, es passt sehr gut in die Idiotie unserer Zeit, das wäre das Thema, das wir jetzt anfangen. Und zwar gab es eine in dieser Woche oder auch in der letzten schon eine hinreichend bescheuerte Diskussion, und es ist noch nicht mal eine Bewertung, über die Erhöhung der Bemessungsgrenzen in der Sozialversicherung. Ja, was sind diese Bemessungsgrenzen? Ja,
fangen wir mal von vorne an.
Also, wir haben ja, das haben wir noch von Bismarck quasi geerbt, ja, haben wir ja dieses schöne deutsche Sozialversicherungssystem, bestehend aus den 4 Säulen: Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung und Rentenversicherung.
Wobei die Pflegeversicherung kein Werk Bismarcks ist, nicht, dass uns schon wieder so viele Zuschriften erreichen.
die kam irgendwann in den 90er Jahren, glaube ich, hinzu. Ist noch gar nicht so lange her. Jedenfalls, aber doch, sind schon 30 Jahre.
Neulich.
Neulich. War doch erst gestern. Jedenfalls, diese vier Versicherungen gibt es. Und wir wissen ja alle, es gibt Inflation, ja, es gibt Löhne steigen. Und das bedeutet, dass man da Sachen auch anpassen muss, damit ja das System einerseits weiterhin funktioniert, aber andererseits auch es eine gewisse Gerechtigkeit gibt, dass die Leute entsprechend, man spricht ja immer von der Leistungsfähigkeit, wenn es ums Gehalt geht, entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit an diesen Sozialsystemen partizipieren. Und dann hat man aber auch gleichzeitig gesagt, dass, da bin ich ja kein großer Fan von, aber hat man halt gesagt, dass es da auch Bemessungsgrenzen dann eben geben soll. Das bedeutet, wenn ich jetzt im Monat 20.000 Euro verdiene, dann muss ich nicht auf die ganze 20.000 Euro Rentenversicherung und Krankenversicherung bezahlen, sondern nur bis zur Bemessungsgrenze. Und das ist der Höchstsatz, den man dann zahlt. Und das ist bei der Rentenversicherung, sind es zum Beispiel 18,6% vom Bruttogehalt. Die Hälfte bezahlt der Arbeitgeber, die Hälfte bezahlt der Arbeitnehmer. Es sind also 9,3%. Und zum Beispiel jetzt konkret in der Rentenversicherung wurde die Bemessungsgrenze von 8.050 auf, ich glaube, 8.450 Euro angehoben. Ja, genau. Von 8.050 Euro auf 8.450 Euro wurde die Bemessungsgrenze erhöht. Das bedeutet, für den sehr kleinen Teil der Bevölkerung, der 8.450 Euro und mehr verdient, das sind ungefähr 2,5 Millionen von 39 Millionen sozialversicherungspflichtigen Jobs, ungefähr 6,4%. Diese Leute müssen also jetzt mehr Geld in die Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung bezahlen, kriegen dafür dann aber auch mehr Leistungen. Also es gibt dann, du bezahlst mehr Geld, es gibt mehr Rentenpunkte, du bezahlst mehr Geld, es gibt auch dann mehr Arbeitslosenversicherung.
Nur beim Arzt, da bleibt alles gleich.
Nur beim Arzt bleibt alles gleich. So, das wurde jetzt erhöht und dann gibt es ja diese Internet-Drecksschleuder, die von einem ehemaligen Mitarbeiter der Axel Springer SE gegründet worden ist. Ein und die von irgendeinem rechten
Mitarbeiter.
Einem übergriffigen Mitarbeiter, na, noch wach? Nee, was machst du noch so? Noch wach, genau. Jedenfalls, und von irgendeinem rechten Heini da aus Köln unterstützt wird zum rechten Milliardär. Und die haben dann also geschrieben, beschreibt, dass es schriftlich war, aber eher so hingerotzt.
Bas plane, Gutverdiener stärker zu belangen und das zerstöre jegliche Hoffnung auf wirtschaftlichen Erfolg.
Ja,
Erholung, genau.
So,
nicht Erfolg.
Erholung. So, und Gutverdiener in dem Zusammenhang ist auch schon mal sehr großartig, weil was es dann gab, ist so eine absurde Diskussion, natürlich auch in den sozialen Medien, die sind jetzt nicht repräsentativ, aber eine sehr lustige Sache bei diesen ganzen Diskussionen um Gehalt und Rente und sonst irgendwas in Deutschland ist ja, dass sich jeder für einen Gutverdiener hält und die wenigsten Leute wissen, dass sie keine Gutverdiener sind mit ihren, weiß ich nicht, 3.500 Euro brutto oder so. Da bist du in Deutschland kein Gutverdiener, da liegst du sogar unter dem Median. Es entbrannte dann irgendwie eine absurde Diskussion und es wurde insbesondere so getan, als wäre das jetzt irgend so ein Willkürakt, so nach dem Motto Friedrich Merz und die Bundesregierung und Bärbel Baas, die seien alle so besonders sinister und hätten sich so gedacht, hey, dann nehme ich den Leuten da jetzt noch mehr Geld aus der Tasche. Nein, das ist nicht so, weil seit 1959 gibt es hier Automatismen bei der Anpassung dieser Bemessungsgrenzen? Der, ich glaube, Mark Schieritz von der Zeit hatte das in einem Artikel schön beschrieben. Ich glaube, in den 70er Jahren war die Bemessungsgrenze in der Krankenkasse 600 Euro. Das heißt, wenn du mehr als, also, oder 600 Mark, ja. Also, wenn du mehr als 600 Mark verdient hast, dann warst du fein raus. Dann musstest du nicht mehr mit bezahlen in die Krankenversicherung und in die Rentenversicherung. Ja, und das ist deswegen besonders idiotisch, weil natürlich in dieser ganzen Berichterstattung, in der es halt nicht um Fakten geht, sondern einfach darum, den nächsten Aufreger zu präsentieren, wird dann auch vollkommen außer Acht gelassen. Also mal abgesehen davon, es betrifft einen wirklich sehr geringen Teil der arbeitenden Bevölkerung, wo man sagen kann, also okay, dann 400 Euro mehr, klingt erstmal schlimm. Man muss dann aber natürlich bedenken, du musst nicht 400 Euro abführen, sondern nur zum Beispiel dann 9,3% von den 400 Euro. Maximal. Wenn du zum Beispiel nur 8.200 Euro verdienst, ja, dann steigt es für dich von 8.050 Euro auf 8.200 Euro. Ja, so, das zum einen. Dann die ganze steuerliche Komponente wurde da vollkommen ausgeklammert. Nämlich diese Steigerungen bedeuten im Jahr, dass du 903 Euro mehr im Jahr ausgeben musst als Arbeitnehmer in diese ganzen Sozialversicherungen. Ja, diese 903 Euro kannst du aber dann bei der Einkommenssteuer abziehen. Die verringern dein zu versteuerndes
Die verringern da die Einkommen. Die verringern dort die Bemessungsgrundlage wiederum.
Und das bedeutet, ich muss es jetzt kurz mal vorrechnen, weil es wirklich absurd ist. Das bedeutet, dass du schon mal nur wegen diesen 903 Euro, die du mehr einbezahlst in die Sozialversicherung, für den Fall, dass du also die 8.450 Euro brutto im Monat verdienst, das sind schon mal 379 Euro weg von der Einkommenssteuer, weil dein zu versteuerndes Einkommen sinkt. So, dann wird aber auch für 2026 werden die Tarifzonen bei der Einkommenssteuer angepasst. Die Tarifzonen, das ist das, dass irgendwie gesagt wird, weiß ich nicht, von 10.000 Euro bis 20.000 Euro bezahlst du so und so 4% und dann ab dem 21.000. Euro bezahlst du bis zum, weiß ich nicht, 40.000. Euro so und so 4% und dann fängt irgendwann bei, ich glaube, 60.000 oder 80.000 Euro der Spitzensteuersatz an und dann gibt es nochmal ab 200.000 Euro den Superspitzensteuersatz oder so.
Reichensteuer.
Jahresverdienst natürlich. Und kleiner Steuertipp von Lauer und Wehner, weil das viele Leute auch nicht checken. Es lohnt sich immer, mehr Geld zu verdienen als weniger. Es gibt ja Leute, die dann irgendwie sagen, ja, das lohnt sich ja nicht. Das wird ja dann alles wieder dann ruck. Dann rutsche ich in eine höhere Steuerklasse oder muss ich mehr Steuern bezahlen. Nein, du bezahlst immer, dir bleibt immer mehr als 50 Cent von dem Euro, den du verdienst, bleibt dir übrig bei der Einkommenssteuer. Und es bezahlt sowieso niemand irgendwie 43% Einkommenssteuer auf sein gesamtes zu versteuerndes Einkommen. So, also die Tarifzonen werden angepasst. Und das bedeutet konkret in dem Bereich von 8.450 Euro, dass du nochmal 224 Euro durch diese Anpassung der Tarifzonen dir sparst. Und dann obendrauf kommen nochmal 131 Euro, die du dadurch sparst, dass der Grundfreibetrag erhöht wird. In Deutschland ist es ja so, der liegt im Moment bei 11.000 und ein paar zerquetschten. Das ist dieser Grundfreibetrag. Wenn du nur in dem Bereich was verdienst, darauf musst du gar keine Einkommenssteuer bezahlen. So, wenn dieser Grundfreibetrag erhöht wird, wird natürlich auch das erhöht, was dann da in dieser letzten Tarifzone ankommt. Und das bedeutet, dass du dadurch dann auch nochmal Steuern sparst. So, das bedeutet also in diesem Extremfall, wo du also 8.450 Euro brutto verdienst, bezahlst du dann, wenn du die 734 Euro abziehst, die durch die steuerlichen Veränderungen, die du weniger bezahlst, bezahlst du 169 Euro mehr im Jahr, beziehungsweise 14,08 Euro im Monat und bekommst dafür mehr Rente und mehr Arbeitslosengeld. Und 93,6% der Bevölkerung ungefähr sind nicht betroffen. Und bei einem Gehalt von zwischen 66.000 und 81.000 Euro brutto kippt das also in den Bereich, wo du mehr bezahlst. Und unter 66.000 Euro kriegst du definitiv durch diese Änderungen mehr von der Steuer zurück. Diese ganze Diskussion ist vollkommen idiotisch, vollkommen bescheuert und zeigt halt, also wenn so ein rechtes Hetzportal, so eine scheiße Schleuder von irgendeinem Springer-Mitarbeiter, ehemaligen, wenn die das irgendwie verbreitet, schön und gut. Aber dass das dann von der Politik aufgegriffen wird, dass das dann auch in seriösen Medien diskutiert wird, ja, dass es dann da eine ernsthaft in Anführungszeichen geführte Debatte gibt, in dem Sinne, dass es Leute gibt, die so tun, als wäre das tatsächlich ein Thema, über das man sprechen müsste oder könnte, ja, das ist hier das große Medien- und Politikversagen. Denn nochmal, im allerschlimmsten Fall bezahlst du durch diese Änderung bei der Sozialversicherung 14,08 Euro mehr im Monat. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, was du bei einem Gehalt von 8.450 Euro
ist vielleicht auch gar nicht Monat, ganz erforderlich, das jetzt auszurechnen.
Was du dann netto verdienst, Ulrich, was macht das mit dir?
Ja, es macht mich sehr traurig und es empört mich. Traurige Empörung ist meine Gefühlslage. Der zentrale Punkt, du hast es schon angesprochen, ich möchte es nur an der einen oder anderen Stelle nochmal mit dem einen oder anderen Hinweis ergänzen. Und dass solche Leute wie Rainer Holznagel, Präsident des Steuerzahlerbundes,
ach, also Jesus Christus,
nicht irgendwie Trainer vom TSV Mettmann, TSV Metzkausen, muss man richtigerweise sagen, sondern einer, der sich jedenfalls in den Augen vieler als Steuerexperte hervortun kann, der hat sich da auch geäußert, dass die Union da das nicht mitmachen dürfe. Und Christian Dürr, man kennt ihn ja noch, schrieb, es wäre gut, wenn die Regierung nicht immer neue Wege erfinden würde, um die Arbeitnehmer zu belasten. Und Ausgangspunkt eben, dass man sagt, das hat die Frau Sozialministerin, Arbeitsministerin Baas, hat das gemacht. Ne? Und das ist eben der Punkt, das ist ein Automatismus, gibt es eine Formel für diese Messungsgrundlage und das hat jetzt sich keiner ausgedacht. Und das ist, ja, das ist halt ist geltende Praxis seit, ja, nicht seit Bismarck, aber seit den 50er Jahren, hast du, glaube ich, gesagt. Ne? So, das ist das eine. Und diese Diskussion ist nicht nur sachlich falsch, ne? Also falsch aufgehängt, sondern sie ist auch deshalb besonders ärgerlich, weil solange man so eine falsche Diskussion führt, kann man ja auch nicht die richtige führen. Und ein wichtiger Aspekt hierbei könnte zum Beispiel ist, der vernachlässigt wird, wenn man die falsche Diskussion führt, dass diese Erhöhung der Bemessungsgrenze, Beitragsbemessungsgrenze mit Blick auf die Krankenversicherung an einer Bevölkerungsgruppe komplett vorbeigeht. Das sind nämlich die Privatversicherten. Die Tarife in der privaten Krankenversicherung richten sich nicht nach dem Einkommen. Und da steigen die Beiträge zwar auch laufend, die Prämien, aber die steigen nicht wegen der Beitragsbemessungsgrenze. Und das ist ein Teil, der komplett raus ist. Und da zeigt sich natürlich, weil ja diese Versicherungspflichtgrenze bei Angestellten voraussetzt, dass man sich privat versichern lassen kann. Privat versichern kann, setzt ja voraus bei Angestellten, dass man schon ein sehr hohes Einkommen hat.
Ja.
Dieser ganze Teil, diese ganze Kohorte ist komplett raus. Und stattdessen wird diskutiert über eine vermeintliche Maßnahme, die gar keine Maßnahme ist, der aktuellen Bundesregierung und vor allem ihres SPD-geführten Teils. So, wieder, also es ist nicht nur falsch, sondern auch noch komplett an den
Quatsch.
Wirklich wichtigen Themen, nicht nur falsch, sondern auch Quatsch, aber vor allem das wirklich wichtige Thema verfehlt. Weil ich weiß nämlich auch, dass Christian Dürr und Herr Holznagel, Rainer, die sind natürlich auch schön privat versichert und sagen, what the fuck, ist mir doch egal, motze ich hier mal ein bisschen rum, hab keine Ahnung und verstehe das mal so, dass die Beitragsbemessungsgrenze einfach von Bärbel Baas, per Executive Order wird die dann einfach hochgesetzt. Also nicht schön. Und das gerade bei der Sozialversicherung den sozialen Sicherungssystemen, so kommt man da natürlich nicht weiter. So kommt man nicht weiter. Ne? Also wenn man da nur so mit so ein paar Buzzwords durch die Gegend schleudert, irgendwelche Mütterrenten raushaut, die null Nachhaltigkeit zeigen und die Diskussionen, die man führen muss, nicht führt, dann kommt man da einfach nicht weiter. Ja, sehr guter Artikel im Übrigen von Marc Schieritz in der Zeit, den du ja vorhin zitiert hattest. Ja. Er hat es einfach mal aufgedröselt. Ne? Aber da ist natürlich schon, dann hat der Newsleser, kann ja wahrscheinlich auch nicht richtig.
Ja, das Problem, und das habe ich dem Schieritz auf dem Kurznachrichtendienst, Twitter aber auch gesagt, ist so eine Aufschlüsselung von dem, wo er es mal gerade erklärt. Das ist hinter der Paywall. Die Scheiße auf irgendeinem komischen Portal da im Internet, das ist alles schön frei. Das ist eine Asymmetrie. Also ich weiß, Paywalls sind wichtig. Ich sage ja auch im Podcast immer, unterstützt diesen Podcast. Aber man muss sich tatsächlich entscheiden, welche Themen sind eigentlich so wichtig, dass du zumindest einen kleinen Artikel, in dem du es erklärst, nicht hinter die Paywall packst und deine Reichweite als Medium mal verantwortungsvoll nutzt und sagst, hier Leute, sorry, aber das ist eine komplette Non-Debatte. Ich habe es jetzt nochmal gefunden, der Versicherungsbetrag, die Bemessungsgrenze, die steigt von 5.512 Euro auf 5.812,50 Euro, also um 300 Euro. Und ja, Pflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung, wie gesagt, steigen auch nochmal. Aber das ist, wie gesagt, wenn du das dann mit der Einkommenssteuer verrechnest, ist das eine Erhöhung von 14 Euro noch was. Und ich habe geguckt, der Nettolohn ist ungefähr 4.639 Euro, wenn du 8.450 Euro verdienst. Ja, ich glaube, dass man mit so einem Nettogehalt noch in der Lage ist,
wobei das ja nicht der Punkt ist.
Es ist ja nicht der Punkt, ob das 14 Euro sind oder 140. Nee. That's not the point.
Ja, ich weiß, dass das nicht der Punkt ist. Aber ich will sagen, selbst wenn es der Punkt wäre.
Es tut auch weh, 14 Euro.
Ja, da kriegst du bestimmt auch eine bunte Tüte für. Irgendwo gibt es dafür eine bunte Tüte oder sogar zwei, aber nicht alles gleich essen. So, also das war wieder ein schönes Beispiel oder ein unschönes Beispiel für Idiotie in der politischen, öffentlichen Debatte in Deutschland. Und ich sage es ja nur ungern, aber wir befinden uns da auf einem Pfad, der nichts Gutes heißt, weil das wird ja nicht besser. Das wird ja nicht besser. Also die Systeme, die dazu führen, dass solche in Anführungsstrichen Debatten geführt werden, die werden ja nicht schwächer, sondern das wird ja stärker. Und es mir fällt dazu nichts ein. Also außer natürlich in diesem Podcast zu sagen, nee Leute, wird es kaum jemanden hier betreffen und zweitens, es ist auch nicht das Problem. Also in dem Moment, in dem der Russe bewaffnete Drohnen in den polnischen Luftraum schickt, ist die Erhöhung, die automatische, durch einen Algorithmus bestimmte, seit 1959 so durchgeführte Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze, bei dem die Ministerin auch keinen Spielraum hat, ist nicht das Thema.
Selbst wenn keine russischen Drohnen in Polen abgeschossen werden, ist das nicht das Thema. Möchte ich ergänzen.
Ja,
Es ist nicht, dass es ein unverhältnismäßiges Thema ist. Es ist nicht relativ unwichtig. Es ist, weil es falsch ist, vollständig unwichtig.
Selbst wenn all unsere Straßen
unwichtig
mit Gold gepflastert wären. Nein.
Nope.
Nein.
Ja.
Nope.
So ist das.
So ist das im 21.
Wir
Jahrhundert.
Wir kommen Ulrich zum nächsten Thema.
Thema.
Das Schöne am nächsten Thema, wir machen auch positive Grundhaltung, zeigen wir. Das Schöne an diesem Thema ist, dass Artikel selbst in zum Beispiel LTO Legal Times Online bebildert werden mit einem Graffiti, da steht März aufs Maul, Ausrufezeichen. Wir sind also im Sauerland, bei dem nächsten Thema. Im Sauerland, Amtsgerichtsbezirk Arnsberg, noch genauer. Der Amtsgerichtsbezirk Arnsberg ist in guten Händen. Das Amtsgericht wird geleitet von der Amtsgerichtsdirektorin Charlotte Merz, der Frau des Bundeskanzlers, wo man sich immer fragte, mit wem muss man eigentlich Mitleid haben, dass er slash sie mit ihm slash ihr verheiratet ist? Das weiß man immer nicht. Ja. Also ja, aber ich löse das so, dass ich mit keinem von beiden Mitleid habe. Jedenfalls, also es ereignet sich im Amtsgerichtsbezirk Arnsberg, dass verschiedene Schmierereien, wie man so sagt, wie man so altbacken sagt, wie Rentner sagen, Schmierereien von den jungen Leuten, an Hauswänden
zu, unerhört,
zu finden
wenn du mich
sind.
Fragst, ne?
Wie gesagt, also so ein bisschen gegen die CDU gerichtete Parolen. Ne? Merz aufs Maul, muss man sagen, das ist nicht CDU-freundlich und ist auch nicht Bundeskanzler.
Nein, das ist.
Kommt nicht von der Jungen Union wahrscheinlich. Ne? Es sei denn, es ist also so ein
Täuschungsangriff. False Flag.
Richtig. So eine quasi Drohne. Unbewaffnete Drohne. Aber also man hat dann doch irgendwie ermittelt, ich meine, in Arnsberg, obwohl Nordrhein-Westfalen, weil soll ich dann wahrscheinlich der Staatsschutz ermittelt, ne, weil politisches Delikt. Und man hat sich nicht lumpen lassen und doch auch auf Grundlage eines anonymen Hinweises auf eine Person zwischen 20 und 30, deren Gesicht der anonyme Hinweisgeberin nicht erkannt hatte, hat man doch einen vermeintlichen Tatverdacht, einen Anfangsverdacht gegen eine konkrete Person, die 17-jährige Juso-Politikerin Nela Kroschinski in Menden, wurde verdächtigt.
Klingt auch sehr kriminell.
Diese staatszersetzenden Dinge getan zu haben.
Schwersten Straftaten.
Und was macht man, wenn man also als Staatsanwalt und als Polizei das Ding mal erstmal zwei Wochen vom Tisch haben will? Man beantragt beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss. Hier hatte man Glück, es war ein Proberichter, der da gerade Dienst hatte. Der hatte auch gesagt, ja, das geht ja wohl gar nicht hier. Ne? Da wollen wir doch mal bei der 17-Jährigen Nela Kroschinski, 17-jährige Juso-Politikerin Nela Kroschinski, wollen wir doch mal durchsuchen. Vielleicht finden wir da irgendwie die Manuskripte.
Eine Sprühdose.
Oder die Tatwaffe in Gestalt einer Sprühdose. Weil das ist eigentlich auch eine ziemliche Unverschämtheit, dass man Nela Kroschinski dann offenbar unterstellt, dass sie nicht nur Graffitis macht, sondern dann die Sprühdosen auch bei sich zu Hause in der Hütte liegen
lässt. Ja, das ist Polizeilogik.
Jedenfalls haben die Wohnung durchsucht und glücklicherweise wahrscheinlich die Wohnung ihrer Eltern. Ne? Das ist ja auch, die man dann erstmal auch irgendwie mit, du, ich habe wirklich nichts gemacht, auch nicht auf Anhieb, wenn die Polizei da die Wohnung durchsucht, sagen die Eltern auch nicht, okay, wenn du das sagst, dann hast du sicherlich gar nichts gemacht.
Vor allen Dingen, Ulrich, sag noch, für die Leute, die es nicht wissen, um wie viel Uhr so eine Hausdurchsuchung in der Regel durchgeführt.
Ja, bei Privatpersonen 6 Uhr, Geschäftsräumlichkeiten 9 Uhr. Ja, und das ist nichts, ich habe es selber noch nicht erlebt, erfreulicherweise, glücklicherweise. Ich habe aber ganz viele Leute erlebt, die das total mitgenommen hat. Und die ist auch nicht überraschend, dass es Leute mitnimmt.
Ja.
Und die dann bei jedem Geräusch irgendwie im Hausflur und bei jedem Auto, das irgendwie um 6 Uhr auf der Straße hält, dann gleich wieder retraumatisiert werden. Das ist nicht schön. Es ist ein sehr, sehr, man sagt ja häufig, also das ist ein tatsächlich ein sehr, sehr schwerer Grundrechtseingriff. Und
vor allen Dingen
ein richtig spürbarer. Also nicht so was Abstraktes, sondern das macht die Leute richtig fertig. Das heißt.
Und das ist auch. Ja, nee, weil, also, es ist halt, also, was halt wirklich auch krass sein muss, ist, also, meistens kann man es ja dann auch nicht sehen, weil du dann da irgendwie nicht durch die Wohnung hüpfen darfst, während die Durchsuchung durchgeführt wird. Aber da stehen dann Leute in Uniform, PolizistInnen, die haben dann da so Handschuhe an und die gehen alles
durch.
Erstmal sind die natürlich auch bewaffnet, was schon als solches, wenn da einer mit einer Pistole durch deine Wohnung läuft, das ist nochmal schlechter, als wenn jemand ohne Pistole da durchläuft.
Und die Schublade mit deinen Höschen irgendwie durchsucht und wenn da, weiß ich nicht, die Kiste mit dem Sexspielzeug irgendwo rumliegt, dann haben die auch irgendwie, diverse Geräte aus Silikon in der Hand. Also es ist wirklich...
Ich denke, es ist deutlich geworden, gerade an diesem letzten Vergleich.
Sagen, es ist... Ich habe das noch nicht erlebt, aber ich möchte es auch nie erleben, weil ich es mir wirklich wenige Dinge vorstellen kann, die noch schlimmer sind als eine Wohnungs- oder Hausdurchsuchung.
Ja, also ich könnte mir fast vorstellen, dass es... Ja, ich will es jetzt nicht mit Untersuchungshaft vergleichen. Ist auch schlimm.
Eine andere Liga. So,
ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich die gleiche Liga. Geh weg, Faschofritz soll auch noch geschrieben worden sein. Ganz Menden hasst die CDU. Also es ist ganz, und hasst offenbar richtig geschrieben auch. Ist also ganz wilde Sachen. So, jedenfalls.
Das kann ja nur die Nele Kroschinski sagen.
Die Nela hat also das Glück oder die Fähigkeit, jedenfalls, legt sie Beschwerde ein gegen den Durchsuchungsbeschluss. Und den hat dann also auch nicht etwa der Richter, der den erlassen hat, aufgehoben, sondern es musste doch bis zum Landgericht Arnsberg gehen, weil die Staatsanwaltschaft wohl immer noch sagte, also wieso, da hat doch hier Juso-Mitgliedschaft würde wohl reichen als Verdacht, verdachtsbegründende Tatsache. Musste also bis zum Landgericht Arnsberg gehen und das dann gesagt hat, es halte den Ablauf des Verfahrens für rechtsstaatlich bedenklich. Und nach der Auffassung des Landgerichtes fehlte es schon an der ersten Voraussetzung für eine Wohnungsdurchsuchung, nämlich dem Anfangsverdacht. Und der Anfangsverdacht, das ist nun wirklich keine hohe Hürde. Da ist man schnell. Ist auch gar nicht so doof, ne? Das heißt, Anfangsverdacht, nicht so hohe Anforderungen. Gut, für die Wohnungsdurchsuchung ist Anfangsverdacht manchmal ein bisschen niedrig. Jedenfalls muss man deshalb dann da eine anständige Verhältnismäßigkeitsprüfung machen. Wir erinnern uns ja an Andi Du Pimmel, Andi Grote, wo die wegen zweier Tweets oder sowas dem da die
Wohnung
reingeritten
sind. Nachdem der Typ geständig war und schon bei der Polizei vorstellig war und irgendwie
das kommt immer wieder mal vor und hier haben die das dann also ganz, ganz eindeutig, eine richtig dicke Klatsche. Wahrscheinlich wird dieser Proberichter dann zur Belohnung sofort zum Richter auf Lebenszeit ernannt. So ist es eigentlich üblich in der Justiz. Man stellt sich dann da vor denen und sagt, das ist richtig gut gemacht, muss man eine klare Kante zeigen. Und ich sehe auch gerade, der Tatverdacht wurde wohl auch noch dadurch begründet, dass die anonym bleibende Hinweisgeberin sagte, die Frau hatte helle und der Mann dunklere Haare. Ja, Halleluja.
Nee, das ist ja so, quasi, also, das kann ja nur Nela Kroschinski sein.
Am Ende dann alles nicht gut ausgegangen, aber besser als in vielen anderen Fällen. Dann kriegst du ja als Belohnung kriegst du ja nur diesen Beschluss vom Landgericht, ne? Dass sie sagen, das war rechtswidrig und den kannst du dir natürlich schon an die Wand heften, aber...
Aber so das Schloss, wenn die zum Beispiel
sicher,
Schloss aufbrechen,
das kriegst du dann auch.
Das
kriegst du dann auch.
Es gibt kein Schmerzensgeld.
Aber es gibt kein Schmerzensgeld, es gibt halt gar nichts und noch nicht mal so einen warmen Händedruck. Und... Das kommt gar nicht so selten vor. Also es kommt allerdings ziemlich selten, dass diese Durchsuchungsbeschlüsse wirklich dahingerotzt sind, was daran liegt, dass die richterliche Kontrolle auch sehr, sehr,
Larifari ist.
Sehr lasch da ist, dass sie da so viele Dinger durchwinken. Das ist also ganz bestimmt nicht das erste, letzte und damit auch nicht einzige Mal, dass da bei fehlendem Anfangsverdacht und selbst im Fall des Anfangsverdachts eklatanter Unverhältnismäßigkeit trotzdem eingeritten wird. Und das ist leider sehr traurig und deshalb muss man alle ermutigen, gegen diese Maßnahmen vorzugehen. Da gibt es das Bundesverfassungsgericht, zumal hat da also wunderschöne Ausführungen gemacht, was da alles zu beachten ist. Nur das beachtet kaum einer.
Ja, ich finde, Schmerzensgeld soll es da schon irgendwie geben. Ja, sorry, dass ich das jetzt so da so reinbrabbele. Aber ich finde, also bei so einem krassen Eingriff, wenn du dann da so eine Klatsche bekommst, dann müsstest du auch, also ich meine, anders lernen die es ja auch nicht. Also klar, die lernen es selbst bei Schmerzensgeld nicht, weil ist ja nicht deren Kohle, sondern wäre dann ja Staatsknete. Aber irgendwie ist das so von meinem von Rechtsempfinden her nicht so, ja, also nicht cool.
Entschädigung seitens des Staates, das ist, da stellen sich also alle entscheidenden Stellen so an, als müssten sie das wirklich aus ihrer Privatschatulle, aus dem eigenen, ja, Portemonnaie nehmen. Also das ist auch ganz, ja, furchtbar. Durchsuchungen gibt es ja bei beschuldigten Personen, aber Durchsuchungen gibt es natürlich und ganz häufig auch bei Dritten. Das heißt, die reiten in einem Unternehmen ein oder reiten bei der Freundin ein, um den Freund zu holen oder umgekehrt. Umgekehrt nur in 6% der Fälle. Und das, da hast du natürlich, wenn die deinem Unternehmen die Tür einrammen, weil sie irgendeinen Straftäter suchen, den sie am Arbeitsplatz festnehmen wollen, dann hast du natürlich einen Entschädigungsanspruch. Du rennst auch ungemein hinter dieser Knete her. Das ist also ziemlich erbärmlich. Ja. Und wo sich der Staat, also da ist man dann so richtig sparsam. Ne? Da muss man, muss ja alles seine, ja, Ordnung haben. Und dann nochmal hier die 27. Rechnung für den Eimer Farbe, den man da an die Wand geworfen hat. Ja, long story short, vergleichsweise gut ausgegangen. Dann jetzt nochmal ein weiteres Beispiel für, man kann auch dann noch immer die falschen Diskussionen führen, dass alle sagen, der Umstand, dass die Direktorin dieses Amtsgerichts, an dem der Proberichter arbeitet, der Umstand, dass das die Frau des Bundeskanzlers ist, der per Graffiti beleidigt wird oder per Graffiti verunglimpft wird, das gebe doch sehr zu bedenken. Da habe bestimmt die Charlotte Merz die Finger im Spiel gehabt und dass das also eine schwere Verschwörung gewesen sei. Das allerdings ist Quatsch. Also da hat jetzt nicht Charlotte Merz an ihrem Amtsgericht den jungen Proberichter angewiesen, da mal was gegen die schmähenden Graffiti, gegen ihren Fritze da was zu unternehmen. Das ist Quatsch. Das ist auch irgendwie, ja, was soll das denn, da so eine Nummer draus zu machen? Ist natürlich irgendwie ganz witzig, der Gedanke, aber man muss wirklich dann, auch wenn man sowas erzählt, muss man sagen, das ist Quatsch. Weil das auch nicht, das ist auch kein, das wirft ja auch, das ist eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Bild, wenn man das für möglich hält, dass die Frau, das ist sowieso wie Trump, ne? Das ist auch so, ich entziehe dem Bolton mal den Personenschutz. Das ist nach allem, was wir wissen, in Deutschland nicht möglich oder kommt so nicht vor bislang. Und entspricht auch eben nicht den Abläufen bei der Justiz, ne, dass da die Direktorin oder der Direktor des Gerichts sagt, hier, lass mal einen Durchsuchungsbeschluss. Ja. So geht das nicht. Ja, ja. Ne? Du musst schon schwer keine Ahnung haben, um das für möglich zu halten.
Ja. Sehr viel Pech beim Denken.
Sehr viel Pech. Da musst du sowas von falsch abbiegen. Eigentlich schon an der ersten Kreuzung musst du falsch abbiegen. Ja, also.
Ja,
ja, aber irgendwie so eine ganz, ja, für die Nela, ne, Nela heißt sie, nicht so witzig, aber andererseits auch vielleicht nutzt es ja ihrer politischen Karriere und sie wird.
Ja, also ich denke, bei den Jusos kriegst du dadurch natürlich nochmal extrem Straßenkredibilität. Aber was ich an dieser ganzen Sache so krass finde, ist, dass die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft da ja offenbar aufgrund eines anonymen Hinweises aktiv geworden ist. Und also, ich meine, ich habe das Jurastudium ja jetzt noch vor mir. Ich bin mir total sicher, dass so an irgendeiner Stelle im Studium selbst oder sei es auch vielleicht im Referendariat, wenn du deine Station bei der Staatsanwaltschaft hast, dass dir irgendjemand vermittelt, anonyme Hinweise, ist ganz schwierig auch. Ne?
Also ich hatte noch einen Twist in dieser Nummer vergessen, weshalb das dann wirklich ein Skandal ist, nicht weil das Amtsgericht von Frau Bundeskanzler sozusagen geleitet wird, sondern weil der Umstand zu berücksichtigen ist, nämlich folgender. Da wurde unter anderem das Schützenheim, also quasi eine Kaaba des Sauerlandes, wurde da mit Graffiti versehen. Und ein wichtiger Ermittlungsbeamter, der Polizei war im Vorstand des Schützenvereins,
ja,
und hat dann ermittelt. Und das ist meines Erachtens kein, an der Schützenhalle, kein Verschwörungsmythos, den man da bemüht, wenn man mal überlegt, ob das vielleicht sein könnte, dass der da ganz besonders gedrückt hat und seinen Staatsanwalt ganz besonders motiviert hat, doch beim Amtsgericht, man wisse, da ist auch dieser etwas, ja, unbedarfte, trottelige Proberichter, doch beim Amtsgericht diesen Durchsuchungsbeschluss mal zu beantragen, zu erwirken. Weil er
hat ja auch gerade diesen absolut heißen anonymen Hinweis bekommen. Ja.
Und tja, und das war der Schützenvorstandsmitglied. Und da ist also wirklich einiges zusammengekommen. Da ist echt, ja, einiges echt zusammengekommen.
Tja.
Mann, Mann, Mann.
Tja.
Lang lebe das Sauerland.
Lang lebe das Sauerland. Noch kurz ein Drüberstreuer, weil wir ja schon auch jede Podcast-Folge über Jens Spahn und seine lustigen Unternehmungen sprechen müssen.
Ja, den gibt es jedenfalls immer noch, den Jens Spahn.
Es gibt Jens Spahn also immer noch als Fraktionsvorsitzenden. Ja. Das ist auch etwas, wo man sich sagt, mutig, dass sich Deutschland sowas leistet, aber ist anscheinend so. Jedenfalls eine sehr schöne Geschichte aus dem ganzen Phänomenkreis, wenn man so möchte, Maskenbeschaffung, Maskenskandal, Korruption, also alles Dinge, mit denen Masken-Jens wirklich nur noch in Verbindung gebracht wird. Und zwar begab es sich zu der Zeit, dass da bei dieser Vergabe von, ja, Aufträgen in Bezug auf Masken, aber auch andere Schutzkleidung, die da hergestellt werden sollte, oder auch Geräte, gab es da ein Auswahlverfahren, wo sich also eine Firma beworben hatte, Simple Breath aus Sachsen, Geschäftsführer, ein 24-jähriger Wirtschaftsinformatiker, ui, der mit Gesundheitswesen überhaupt nichts zu tun hatte. Und jetzt muss ich es nochmal richtig zusammenkriegen. Die waren, als sie dann da bei dieser Vergabe irgendwelche Aufträge bekommen haben, waren die noch nicht mal im Handelsregister richtig eingetragen. Die haben sich irgendwie gegründet und einen Tag später war die Frist für diese Bewerbung, für diese Vergabe da abgelaufen. Die waren quasi frisch gegründet, direkt da so eine Bewerbung für so einen Millionenauftrag abgegeben und dann natürlich den Millionenauftrag bekommen. Und das Interessante ist, dass dieser Wirtschaftsinformatiker dort, der also keine Erfahrung im Gesundheitswesen hatte und der dann da plötzlich Millionenaufträge bekommen hat, der war Praktikant oder Mitarbeiter bei einem CDUler in dessen PR-Beratungsfirma. Und dieser CDUler mit der PR-Beratungsfirma hatte damals das berühmt-berüchtigte Spendendinner der CDU in Dresden, an der Masken-Jens teilgenommen hatte, organisiert, wo du für 9.900 Euro exklusiven Zugang zu Masken-Jens bekommen hast. Und also das ist ganz wild und das Schöne ist, dass dieser Typ nicht, also dieser Typ, der da das Treffen organisiert hat, der hängt nicht in dieser Firma Simple Breath drinne, aber dieser Wirtschaftsinformatiker hat mit diesem Typen noch eine Firma und da steht jetzt natürlich im Raum, dass man über diese Firmenkonstruktion Geld aus der einen Firma in die andere Firma schafft, damit dann dieser Organisator dieses Spendendinners, damit der dann da auch schön Kohle abbekommt. Also es steht im Raum im Grunde genommen die Behauptung oder der Verdacht, Spahn hat da an seinen Buddy einen Auftrag verteilt, die sind nicht zum Bahnhof Zoo gefahren, um sich dann da irgendeinen Obdachlosen zu suchen, der dann da Geschäftsführer von Simple Breath wird, sondern haben sich da irgend so ein junge Union-Mitglied genommen. Und dann kriegt der Typ, der keine Erfahrung in dem Business hat und dessen Firma gestern gegründet worden ist, kriegt dann da Zuschlag für Millionen Aufträge. Ja.
Ja.
Schön.
Dazu ist noch jetzt aufgetaucht, dass ein Foto von dem Spendendinner.
Ja.
Das erste aufgetauchte Foto von dem. Ja, der Spiegel nennt es geheimnisumwittertes Spendendinner, aber es ist ja gar nicht so geheimnisumwittert. Foto, wo auch natürlich nur Männer, klar, 6 Männer, in der Mitte Herr Spahn.
Mit so einer leicht servilen Geste.
Der freut sich schon auf die Knete. Im Hintergrund dieser Unternehmer und natürlich in
Peter Zimmermann.
Peter Zimmermann, auch das noch auf einem der vielen Höhepunkte der Pandemie, alle ohne Masken und mit so einem Glas warmem, schlechten Sekt in der Hand. Und weil der Jens natürlich da auch nicht nur eine Flasche Shampoos spendiert, sondern wahrscheinlich so ein Rotkäppchen lieblich in die Gläser hat füllen lassen. Und ja, ein Foto, das, wenn man es während der Pandemie, der war ja damals noch Gesundheitsminister, während der Pandemie veröffentlicht hätte, dann wäre tatsächlich uns erspart geblieben, wäre weg vom Fenster. Wäre jetzt irgendwie im Vorstand der Kreissparkasse Menden oder sowas. Ja. Und heutzutage, weil das alle ja natürlich auch komplett verdrängt haben und es auch so lange her ist und man sagt, ah komm, ey, gut, dass das vorbei ist, möchte mich gar nicht daran erinnern, was ein Maskenverstoß damals für ein Sakrileg war, ist dieses Foto unschädlich. Ja, man muss sich nochmal vor Augen, man muss versuchen, in der Zeit zurückzureisen und sich vorzustellen, was, als in Bayern irgendwie so Leute von Parkbänken verjagt wurden, was es damals bedeutet hätte, wenn der Bundesminister für Gesundheit sich mit irgendwie zig anderen Männern unmaskiert zum Spendendinner trifft. Und Herr Spahn war ja dann auch umgehend an Covid erkrankt nach diesem scheiß Spendendinner.
Ja.
Ein unmöglicher Typ, der Jens Spahn. Wirklich ein unmöglicher Typ. Das ist so eine Arroganz der Macht und so eine Selbstüberschätzung.
Der hält sich auch für unverwundbar.
Dann nicht auf die Reihe kriegen obendrein. Also was für eine schlimme Fehlbesetzung mit allem.
Ja.
Ne? Also ich meine, Ganz schlimm.
Ulrich.
Der Robert Habeck meines Erachtens auch noch schön einen mitgeben können. Nicht nur Frau Klöckner. und dem Söder Markus da, dem Wurstel.
Ulrich, was du jetzt vergisst
den Bartmaxe.
Was du vergisst ist, dass Jens Spahn wurde vom Wokismus.
Also die Linken haben Jens Spahn groß gemacht.
Die Linken sind es schuld. Die Linken haben Jens Spahn radikalisiert. Ohne das Gender-Sternchen wäre Jens Spahn nicht der korrupte Politiker, der er ist. Ohne das Gender, das ist kausal, Ulrich. Siehst du das nicht?
Ich sehe das. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir genau diesen Bogen vom Anfang bis zum Ende schlagen.
Ja.
Die Linken sind schuld.
Die Linken sind es schuld.
Wer auch immer das ist, die Linken.
Spahn, ja, also. Die Linken, die Woken. Das ist hier die Brosius Gerstorf.
Ja.
Die war das bestimmt auch mit den Schmierereien
in
Arnsberg an dem Schützen. Mit der Frau da von den Jusos.
Ja.
Deswegen waren die da, das war der auch bestimmt Kinderblut.
So, jetzt müssen wir aufpassen.
Nein, es ist, ich hoffe, dass diese doch jetzt etwas absurde Steigerung nochmal verdeutlicht hat, wie absurd das alles ist, weil es ist nicht immer jemand anders dafür verantwortlich, sondern meistens sind die Leute, die etwas machen, dafür verantwortlich, dass sie es
jedenfalls in erster Linie.
In allererster Linie
guckt man
so
sich mal den Täter an.
Die Leute, genau. Und also was ich an dieser Sache am bemerkenswertesten finde ist, aber gut, ich weiß ja nicht, was die Staatsanwaltschaften von hier bis Bischkek machen. Vielleicht ermittelt ja irgendwo schon irgendein Staatsanwalt gegen Spahn, aber das darf er, glaube ich, nicht, weil er Immunität hat, ne? Also Immunität müsste für Ermittlungen aufgehoben werden, ne?
Ja, das wüssten wir, wenn da einer ermittelt.
Das heißt,
ermittelt.
Wir können davon ausgehen,
leider
dass in Deutschland
keiner.
Kein Staatsanwalt gegen Spahn ermittelt.
Vielleicht ein Mist.
Und das ist der eigentliche Skandal, dass ich erst Jura studieren muss, Staatsanwalt werden muss.
Aber dann ist es verjährt.
Dann sind die ganzen Sachen verjährt. Aber ich gehe ja davon aus, dass Spandolf uns da erhalten bleibt und vielleicht begeht er auch noch Straftaten, während ich Staatsanwalt bin. Also es ist wirklich viel zu krass. Man stelle sich mal vor, wir erinnern uns, dieser Robert Greichen oder wie der da hieß. Nee, Philipp Greichen, ne? Wie hieß der denn?
Hä? Patrick.
Patrick? Patrick.
Ja, Patrick. Mann, wie oft soll ich denn das noch
Patrick
sagen, Patrick?
Ja, nein, ist ja, ich wusste es.
Du hast einmal hast du gesagt,
selber sagen. So, Patrick Greichen trat zurück. Also das Einzige, was man den Linken tatsächlich vorwerfen kann oder den Progressiven tatsächlich vorwerfen kann, ist, dass sie zu doof sind und tatsächlich der Meinung zu sind, lieb, man könnte, ne, den Leuten irgendwas erklären. Der Ehrlich ist der Dumme. Man könnte den Leuten irgendwas erklären, man müsste zurücktreten und so ein Scheiß, statt einfach auf die Kacke zu hauen und zu sagen, kann ich mich nicht dran erinnern. Auf jeden Fall, wir erinnern uns, der Greichen musste zurücktreten, weil ein Typ, den er einstellen wollte für irgendeine Bundesbehörde, sein Trauzeuge war. Meanwhile haben wir Spandolf, der bei einem super intransparenten Spendendinner zugegen war, der dann Millionenaufträge an ein Unternehmen gibt, das von dem 24-jährigen Wirtschaftsinformatiker, der davor persönlicher Referent von diesem Peter Zimmermann war, in dessen Werbefirma, die eigentlich mehr oder weniger, wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, auch unverhohlen damit Werbung macht, dass sie ja einfach noch sehr gute Connections in die Politik haben und dann kann man halt auch mal was, da kann man halt auch mal was organisieren.
Ja, und die dann gibt es halt dabei noch, dann gibt es noch schlechten Schaumwein. Das ist kein geringer Verstoß, ja.
Das ist so, und ja. Jetzt so, und der Greichen geht also wegen diesem scheiß Trauzeugenscheiß und der Spahn ist noch immer Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion und die ganze Sache stinkt so dermaßen zum Himmel, weil machen wir uns nichts vor, dieser 24-jährige Wirtschaftsinformatiker kann mir niemand erzählen, dass dessen Firma diesen Zuschlag bekommen hätte, wenn der nicht, der heißt auch noch Maximilian Schmidt. Ich meine, vielleicht haben die den auch genommen, weil der so einen geilen Max-Mustermann-Namen hat. Aber da kann mir keiner sagen, dass der wurde einzig und alleine genommen, weil der diesen Peter Zimmermann da kennt.
Ja, und wie gesagt, weil er den Peter Zimmermann und die Spedition Fiege auch kennt.
Und den Spandolf halt. Also es stinkt bis zum Himmel.
Ja, auch immer wieder eine schöne Metapher, es stinkt bis zum Himmel. Dass sie nicht ausstirbt, diese Metapher, dafür sorgen wir. Podcast für deutsche Sprache. Ich wollte eigentlich auch noch über dieses Wort Ungetüm reden.
Welches?
Ne, wir machen mal demnächst mal einen Podcast über Sprache.
Ja, können wir ja gerne machen.
Ja.
So, muss ich das Ganze hier oder jetzt abbinden?
Offbinding.
Abbinden, ja. So, also, liebe HörerInnen, das war die 198. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am Mittwoch, den 10. September 2025. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Luftraumüberwachung und was war das mit der Rente?
Aktivrente.
Luftraumüberwachung und Aktivrente und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Bei allen, die diesen Podcast unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken. Kommt gut durch die Restwoche, lasst euch nicht verrückt machen, gründet vielleicht einfach eine Firma für Gesundheitsausrüstung und bewerbt euch bei, Jens Spahn ist nicht mehr der Gesundheitsminister. Schade, 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 müsst ihr erst einen Spendendinner machen. Also, kommt gut durch die Restwoche, lasst euch nicht verrückt machen und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wena. Macht's Halle, gut, tschüss. Tschüss.
Gesamtsituation und nur einen Podcast.
Bester Podcast. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wehner. Die Gesamtsituation. Lauer, Wehner.
Sorry.